Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Eine Matratze, Tisch und Stuhl vom Sperrmüll und das alles in einem kargen Kämmerchen in Kopenhagen. So fängt das Schriftstellerleben von Madame Nielsen an. Zumindest erzählt sie es so in ihrem neuen Buch Mein Leben unter den Großen. Und ich freue mich, gleich mit der Performerin und Schriftstellerin darüber zu sprechen. Madame Nielsen ist Performerin, Sängerin und natürlich Schriftstellerin. Ihre Romane wie Der endlose Sommer oder Lamento waren große Erfolge. Und jetzt ist ein Buch von ihr erschienen mit 12 Texten, die zu ihren Anfängen zurückführen. Mein Leben unter den Großen heißt es, in ihrer Heimat Dänemark schon 2013 erschienen. Da war Madame Nielsen noch der Schriftsteller Klaus Beck. Heute bin ich mit ihr in einem Studio in München verbunden. Hallo, guten Morgen, schön Sie zu sprechen, Madame Nielsen.
Hallo und guten Tag.
Bevor wir über Ihr Buch und die Begegnungen mit den Großen in der Literatur sprechen, Sie sind ja gerade an den Münchner Kammerspielen und arbeiten da mit Christian Lollicke an einem intergalaktischen Musical, eine Hitparade zum Mars. Das ist auch eine Begegnung mit den ganz Großen, allerdings in der Musik, oder?
Die Allergrößten sind Elon Musk, Bill Gates und Mark Zuckerberg. Die allzu menschlich auf unserer Bühne mit ihren übergroßen Köpfen auftreten werden. Und ab 7. Juni. Und ich habe auch die Musik geschrieben und die ist viel besser als das, was wir eben gehört haben.
Sie machen ja viele andere Sachen. Sie haben auch mit Performance-Kunst schon bei der New Yorker Wooster Group gearbeitet und darüber auch geschrieben. Sie singen. Hing das von Anfang an immer auch mit dem Schreiben zusammen?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo der Anfang anfing. Ich habe versucht, in meinem neuen Roman, Mein Leben unter den Großen, habe ich versucht, dieser Anfang zu entdecken, herauszugraben aus der verlorenen Zeit. Aber es ist schwierig. Wo fängt alles an? Wo war der Big Bang in dem Leben des einzelnen Menschen?
Und Sie erzählen ja eben, haben Sie auch gerade schon gesagt, wie Sie dann nach Kopenhagen kamen, in einer ganz kargen Kammer gelebt
ja,
und
das
geschrieben
ist ja ein Roman. So. Ja. Ich weiß nicht, ob es über mich ist
aber ein
jedenfalls
Ich-Erzähler.
Nicht mich, das ist ein Ich-Erzähler und der heißt anscheinend Klaus Beck Nielsen und das war auch mal mein Name oder ich habe es ertragen müssen, diesen Namen. Viele Jahre, aber.
Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass ein bisschen was von Ihnen als Person schon in dieser literarischen Figur, die da erzählt.
So wie bei Proust in seinem verlorene Zeit. Ich glaube, das ist meine verlorene Zeit und gleichzeitig meine Ausgabe von dieser autobiografischen Roman von Roberto Bolaño, wie heißt es, Die wilde Detektivin.
Aber wenn Sie da zurückschauen auf diese Anfänge, wie schauen Sie denn auf den jungen Menschen, der Sie damals waren?
Das weiß ich nicht, weil ich glaube, wenn man seine eigene als Autor oder Autorin seine eigene Erinnerungen, sein eigenes Lebensmaterial benutzt zum Schreiben, dann überschreibt man die ursprünglichen Erinnerungen, so dass das, was jetzt in meinem Buch steht, das ist auch das, an was ich mich erinnere. Ich glaube jetzt an die Fiktion, die ich geschrieben habe. In dem Sinne ist es verführend.
Aber es gibt ja tatsächlich, beschreiben Sie darin auch einige Begegnungen mit Bekannten, mit etablierten Schriftstellern. Nicht alle sind hier in Deutschland so bekannt wie in Dänemark. Können Sie uns mal was erzählen? Wer sind denn so diese Großen, die im Titel vorkommen? Wer sind vielleicht auch Ihre Vorbilder?
Die 12 Großen, die in diesem Buch begegnet werden, die sind eigentlich nur Archetypen. Es könnte genauso gut in Deutschland gewesen sein oder in Ciudad de México oder irgendwo anders auf der Welt, glaube ich. Das sind, es geht eigentlich um ein, wie man als ein Mensch unter Menschen überhaupt seinen Platz findet. Und vielleicht auch, dass wenn man aus der Provinz kommt, dann glaubt man, dass wenn man nur ins Zentrum kommt, dann wird man die wahren Großen begegnen. Aber die wahren Großen sind auch nur kleine Menschen. Und die 12 hier, die zusammen so ein Spiegelkabinett, so ein Selbstporträt hervorbringt, das sind auch nur Archetypen, die man auch in Deutschland kennt. Also zum Beispiel gibt es der alte König, und ich glaube, es ist so einer wie Martin Walser, der auch hier in Deutschland weltberühmt war, aber außerhalb Deutschland völlig unbekannt. Mhm. Und so einer gibt es in jedem Land. Und da gibt es auch die ätherische Dichterin Inger Christensen, die ist, glaube ich, ein wenig bekannt in Deutschland.
Unbedingt. Und beschreiben Sie sehr schön, wie da so eine alte Dame im Berliner Literaturhaus sitzt und sie an ihre Großmutter, aber auch an eben diese große Lyrikerin erinnert. Also der Erzähler sagt das und sagt dann, ich fand, ich sollte etwas sagen, ihr wenigstens danken für all das, was sie mir gezeigt hat. Ist ja Inger Christensen so eine Figur, von der Sie was gelernt haben?
Ich weiß nicht, ob ich überhaupt etwas von anderen Autoren gelernt habe, aber ich bin unbedingt sehr inspiriert von der Dichtung Inger Christensens. Also sie ist, glaube ich, die größte dänische Dichter überhaupt in der dänischen Literaturgeschichten, aber auch einer der größten Dichtern, die es im 20. Jahrhundert gegeben hat.
Was mir sehr gut gefallen hat, ist eine Stelle, da heißt es, das Peinliche, dass die peinlichen Situationen seien Ihnen, also dem Erzähler, das Allerliebste und die möchten Sie auf keinen Fall missen. Wenn das für Sie auch zutrifft, warum ist es so? Sind das so Intensitätsverstärker? Reißen die irgendwas auf im ruhigen Fluss des Alltags?
Ja, also ich glaube, das einzig Erzählenswerte ist nicht die erfolgreiche Begegnung. Das ist all das, was ein bisschen schief gegangen ist. Das, was Brüche hat.
Das Scheitern vielleicht
auch. Ja, das Scheitern, weil dort, wenn etwas missklingt, wenn man scheitert, dann fällt alles auseinander und der nackte Mensch erscheint ohne seine Einbildungen und all dieser Performance, das ist natürlich, es geht natürlich hier um Autoren und Autorinnen und Künstler und Künstlern, aber es geht eigentlich überhaupt um Menschen. Also die Menschen sind ja so grausam und schön und erbärmlich und liebenswürdig und wie auch die Insekten.
Was ich interessant fand, war, dass die Texte sehr assoziativ sind. Also sie kommen beim Schreiben, wie man im Deutschen sagt, sozusagen von Hölzchen auf Stöckchen. Ist das so ein bisschen auch Ihr poetisches Programm, sich da so, ja, sagen wir mal, komponiert, aber trotzdem so treiben zu lassen?
Ja, also besonders in diesem Roman habe ich versucht, mit in jedem Begegnung, in jedem Moment, wir haben eine in all den Kapiteln in dem Roman gibt es eine Szene, und aber von dieser Szene assoziiert führt immer in dem autobiografischen Leben von dem Ich-Erzähler heraus. Und in dem Sinne ist es ein Selbstporträt, das im christlichen Sinne, in dem der es geht um Begegnungen mit deinem Nächsten, aber durch nur, als ob du nur selbst wahrlich erscheint in der Begegnung mit dem anderen, mit deinem Nächsten.
Madame Nielsen, nächsten Monat am 23. Juni, da werden Sie in Greifswald mit dem Wolfgang-Köppen-Preis ausgezeichnet. Der Juror war Christian Kracht. Ist das für Sie eine besondere Auszeichnung?
Das ist ja wunderbar. einfach wunderbar. Vielleicht vor allem wegen Christian Kracht, den ich vielleicht auch mehr schätze als Wolfgang Köppen.
Aber davor ist noch die große Premiere in München. Freuen Sie sich schon?
Ich habe in Angst und Beben, wie es bei Søren Kierkegaard heißt.
Wir drücken Ihnen die Daumen, Madame Nielsen. Vielen Dank für dieses Gespräch und toi, toi, toi für die Premiere.
Danke.
Die ist am 6. Juni an den Münchner Kammerspielen und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Mein Leben unter den Großen beim Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Aus dem Dänischen übersetzt hat es Hannes Langendörfer. 224 Seiten kosten 24 Euro. Heute wird bekannt gegeben, wer den International Booker Prize in diesem Jahr erhält. Eine der wichtigsten Auszeichnungen des englischsprachigen Buchmarktes. Und es gibt ja nicht allzu viele deutsche Schriftsteller, die ihn schon mal bekommen haben oder zumindest nominiert waren. Daniel Kehlmann war schon auf der Shortlist und Jenny Erbenbeck ist diesmal zum 5. Mal schon unter den Finalisten. Und überhaupt gilt sie international als der Star des deutschen Literaturbetriebs und wird sogar in den USA als Kandidatin für den Literaturnobelpreis gehandelt. Warum sie im Ausland offenbar mehr Wertschätzung erfährt als hier in Deutschland, darüber hat Corinne Orlowski mit der Berliner Schriftstellerin gesprochen.
Es scheint, als ob Jenny Erpenbeck gerade einen Kairos-Moment erlebt. Kairos, das war für die alten Griechen der günstige Moment. Und Kairos, so lautet der Titel von Jenny Erpenbecks jüngsten Roman, mit dem die 1967 in Ostberlin geborene Schriftstellerin gerade auf der Shortlist eines der wichtigsten Literaturpreise der Welt steht, dem International Booker Prize.
Ja, was soll man sagen? Ich habe sehr viel Glück gehabt. Und wie viel Glück ich hatte, wird mir eigentlich erst jetzt so richtig klar.
Erpenbeck ist zum 5. Mal für den International Booker Prize nominiert. So häufig wie keine andere Deutsche. Damit hat sie Daniel Kehlmann mit 4 Nominierungen überholt. Und sie hat den Preis schon einmal gewonnen, 2015. Das hat vor ihr nur ein einziger deutscher Autor geschafft, W.G. Sebald.
Ja, es ist natürlich schon toll, aber es ist, wie soll man sagen, es ist ja nicht wie beim Sport. Also wenn man jetzt sagt, ja, der Kehlmann hat 4 Nominierungen und ich habe 5. Also das ist ja nicht so, als ob man jetzt eine Geschwindigkeit schafft beim 100-Meter-Lauf.
Klar, Bücher lassen sich nicht vergleichen. Doch misst man Erpenbeck an ihrer Preisliste, müsste sie eigentlich die bedeutendste lebende Schriftstellerin deutscher Sprache sein. Nur wird sie hierzulande nicht als die Star-Autorin gesehen.
Ach, ich glaube, in Deutschland ist die Kritik anders als im englischsprachigen Raum. Also es wird, glaube ich, generell mit mehr kritischem Bewusstsein als mit Neugier und Euphorie auf die Bücher geschaut und auf die Autoren. Aber die Deutschen behandeln mich auch nicht so schlecht.
Trotzdem war ihr Roman Kairos weder für den Preis der Leipziger Buchmesse noch für den Deutschen Buchpreis nominiert. Ein Buch, das gerade international als unvergessliches Meisterwerk gefeiert wird. Die New York Times sieht sie als künftige Nobelpreisträgerin. Erpenbeck vermutet, die Diskrepanz liege am Thema. In Kairos schreibt sie über die untergehende DDR und die Verwerfungen der Wendezeit.
Ja, manchmal hatte ich so das Gefühl, dass sobald dieses Signalwort Ost-West auftaucht, machen die deutschen Leser eher zu. Oder ja, wie soll ich sagen, ist das Interesse ein anderes, zumindest in der westlichen Hälfte von Deutschland, weil es ist ja auch schwierig in einem Land, wo beide Hälften in das Problem verwickelt sind, aber nicht die gleichen Erfahrungen gemacht haben.
Da schaut der englischsprachige Raum ganz anders drauf. Erpenbeck beobachtet ein großes Interesse an Geschichten über die DDR.
Es gibt gerade jetzt auch in Amerika und auch in England doch ein Nachdenken darüber, ob man irgendwie doch noch aus diesem Kapitalismus rauskommt, ob es irgendwelche Alternativen gibt. Und es gibt tatsächlich ein großes Interesse daran zu verstehen, woran diese vermeintliche alternative DDR gescheitert ist.
Doch warum ist dann Jenny Erpenbeck im Ausland so erfolgreich und nicht etwa Lutz Seiler? Um auf dem englischsprachigen Markt präsent zu sein, benötigt man Fürsprecher. Hiesigen Verlagen fällt es sehr schwer, Lizenzen nach Großbritannien oder Amerika zu verkaufen. Machen Übersetzungen aus dem Englischen ins Deutsche über 60% aus, schaffen es umgekehrt nur 4% der deutschen Bücher ins Englische. Und da hat Jenny Erpenbeck den Sprung schon Ende der 90er Jahre geschafft. US-amerikanische Schriftstellerinnen wie Nicole Krauss oder Claire Massoud beziehen sich auf ihr Schreiben. Da braucht es auch gute Übersetzer. Und die hat Jenny Erpenbeck. Kairos hat Michael Hoffmann übertragen.
Wenn man seinen Namen nennt, dann sagen alle immer nur, he's brilliant, he's a genius.
Als Hoffmann die Anfrage bekam, Erpenbeck zu übersetzen, hat er gleich zugesagt.
Ich finde, vieles derzeit in England und Amerika ist, ich würde sagen, albern, ist unseriös. Escapism oder bezieht sich nur auf den Einzelnen, nur auf Identity.
In Kairos ist Identität weniger Thema. Der Roman besteht aus Erinnerungsfetzen, bildhaften Szenen, in denen das alte Berlin aufersteht. Hoffmann glaubt nicht, dass es allein der historische Hintergrund ist, der die Leser interessiere. Erpenbeck erzählt eigentlich eine unerhörte Liebesgeschichte zwischen einer 19-Jährigen und einem 34 Jahre älteren Mann, die zeitgleich mit dem Regime zugrunde geht.
Ich glaube, man liest das wirklich als eine etwas eklige Liebesgeschichte. Kairos hat einen Sog. Ich finde, die Jenny als Autorin hat was, ich würde sagen, Kristallines. Sie sieht die Sachen immer von allen Perspektiven, durch alle Richtungen.
Michael Hoffmann hat bereits über 80 Bücher aus dem Deutschen übersetzt. Vorrangig Klassiker wie Josef Roth oder Franz Kafka.
Es mag auch sein, dass es für sie der Moment gekommen ist. Also das Deutsch, was immer mit Gauss und Böll gleichgesetzt wurde, dass diese Zeit jetzt vorbei ist und dass eine neue Zeit her muss für den sozusagen den internationalen Leser.
Also der günstige Augenblick, der Kairos-Moment von Jenny Erpenbeck? Ist sie tatsächlich gerade die wichtigste lebende deutsche Autorin, Michael Hoffmann?
Es würde mich nicht wundern, wenn. Ja, ja. Aber also wirklich, ja.
Und ob Jenny Erpenbeck heute Abend mit dem International Booker Prize ausgezeichnet wird, wir sind gespannt. Aber wer jetzt unabhängig davon Lust bekommen hat, etwas von ihr zu lesen, der nominierte Roman Kairos ist beim Münchner Penguin Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ob Herzchen, Smiley oder einfach Daumen hoch, so gut wie jeder peppt seine Kurznachrichten mit Emojis auf. Weltweit werden jeden Tag Milliarden davon verschickt. Chatnachrichten oder Social-Media-Posts voller Miniaturbilder und Gesichter. Wer diese globale Bildsprache eigentlich erfunden hat, davon erzählt jetzt ein kleines Buch. Es heißt Emoji von Shigetaka Kurita und führt ins Japan der 90er Jahre. Anne Kolik hat das Buch für uns gelesen und angeschaut und betastet. Du hast ja sicher auch, bist ja auch sicher eine eifrige Emoji-Nutzerin, aber ich nehme mal an, dass du den Namen des Erfinders Shigetaka Kurita auch nicht kanntest.
Nee, absolut noch nicht. Ich glaube, das geht den allermeisten so. Es gibt ja ein paar Menschen, die mit digitalen Innovationen wirklich bekannt und auch reich geworden sind. Klar, Jeff Bezos oder Bill Gates. Aber Shigetaka Kurita, ich glaube, den hatte vor allem auch deswegen keiner auf dem Zettel, weil der erst Mitte 20 damals war, ein ganz junger, blutjunger Designer, als er das allererste Set Emojis entwarf. 1998 war das in Japan und da hat er 176 Symbole gestaltet für die damaligen Handybildschirme. Du erinnerst dich, die waren so grünlich und wirklich winzig klein. Man kann echt Nostalgie nach dieser verpixelten Zeit kriegen, wenn man dieses Buch anschaut. Das hat auch eine tolle Haptik, du hast es gerade schon angesprochen und auch mal befühlt. Ich könnte immer wieder über diese Abbildung streichen. Die heben sich so vom Papier ab, da steckt ein aufwendiges Druckverfahren dahinter. War für mich so die kleine Kirsche auf dem Pudding dieses kleinen und wirklich feinen Buchs. Die Hauptsache ist aber der kluge und sehr pointierte Essay, den Paul Galloway da geschrieben hat.
Und dieser Paul Galloway, der ist ja am New Yorker MoMA, also am Museum of Modern Art, Sammlungsleiter der Designabteilung. Sind denn diese Emojis von Shigetaka Kurita auch Teil der Kunstwerke, die der Paul Galloway da betreut?
Mhm, genau, und ich nehme an, die dürften so ziemlich zu den kleinsten in seiner Sammlung da gehören, denn 12x12 Pixel. So winzig ist der Rahmen, in den jedes dieser Bildzeichen passt. Bildzeichen, das ist übrigens auch die wörtliche Übersetzung von Emoji aus dem Japanischen. Ich dachte immer, das hätte vielleicht was mit Emotionen oder so zu tun, aber nein. Und Paul Galloway, der schreibt übrigens sehr pointiert und zugänglich und beginnt seinen Essay mit den ganzen Missverständnissen, die so ziemlich jeder von uns kennt, aus der Kommunikation per Chat, dass eine Nachricht vielleicht ironisch gemeint war, dann wird sie aber wortwörtlich verstanden. Und Galloway sagt jetzt, Emojis, die sind so beliebt in der digitalen Kommunikation, weil sie sowas sind wie die Körpersprache des Internets. Und er hat dafür ein schlagendes Beispiel im Buch. Er zeigt da zwei kurze Nachrichten, gleicher Text. Ja, sorry. Aber an eine von den beiden schließt sich ein Emoji an. Das ist so ein Gesichtchen, das guckt ein bisschen betröppelt, Augenlider gesenkt, der Mund ist nur so ein kleiner, kurzer, gerader Strich. Und tatsächlich verändert dieser Smiley, wie ich die Nachricht wahrnehme. Da, wo nur sorry steht als reiner Text, in meiner Fantasie klingt das vielleicht ein bisschen sarkastisch oder abfällig, genervt. Ja, sorry. Dagegen die Entschuldigung mit Emoji. Ich war erstaunt zu sehen, wie viel aufrichtiger und auf einmal persönlich das auf mich wirkt.
Wenn wir nochmal zurückgucken, als das entstanden ist, Japan der 90er Jahre, da gab es ja noch gar nicht, hatte noch gar nicht jeder so ein Smartphone in der Tasche, sondern ein Pager. Ich hatte sowas gar nicht. Was waren das nochmal für Geräte?
Ich musste das auch aus diesem Buch erfahren. Das waren eben noch keine Mobiltelefone, sondern sowas wie Mini-Bildschirme. An die konnte man eine Telefonnummer schicken mit der Bitte um Rückruf. Interessanterweise, was dann in Japan aber passierte, die Leute, vor allem Teenager, die wollten gar nicht direkt miteinander telefonieren, sondern viel lieber eine Textnachricht auf diesen Pager schicken. Die wurden eigentlich zu sowas wie SMS-Empfangsgeräten vor der Zeit und ab 95 konnte man mit einem ganz bestimmten High-End-Pager ein Herzchen als Symbol auf den Bildschirm verschicken. Das Ding wollten dann alle haben und dann wurde den Mobilfunkunternehmen klar, da steckt ein riesiges Potenzial im Versenden und Empfangen von Bildzeichen.
Und dann kam ja 1999 tatsächlich in Japan zumindest das erste Handy mit Internetzugang. Dann hat es aber doch noch recht lang gedauert eigentlich, bis diese Emojis ja weltweit benutzt wurden. Warum eigentlich?
Das liegt daran, dass die bis 2009 nur innerhalb eines Systems von einem Mobilfunkanbieter hin und her geschickt werden konnten. Das blieb deshalb 10 Jahre lang ein japanisches Phänomen. Dann kam 2009 der sogenannte Unicode-Standard. Darin wurden die Emojis aufgenommen. Das ist so ein Codierungssystem, das erstmals ermöglicht hat, dass Handys aus ganz unterschiedlichen Systemen diese Zeichen miteinander austauschen konnten. Und damit war dann der Weg frei für den weltweiten Erfolg der Emojis.
Haben die denn auch in der Kunstgeschichte irgendwelche Vorläufer? Denn der Autor ist ja Kunsthistoriker und irgendwie denkt man ja auch so ein bisschen, habe ich gedacht, eigentlich sehen die so ein bisschen wie Hieroglyphen aus. Schreibt er sowas auch?
Tatsächlich beginnt er seine Geschichte damit und er stellt Emojis dann in der Folge in die Tradition von Universalsprachen. Also er kommt auf Esperanto aus dem 19. Jahrhundert zu sprechen. Davon hatte ich gehört, aber noch nie gehört hatte ich von Otto Neurath. Das war ein Österreicher, der hat ab den 1920er Jahren eine Art Hilfssprache aus Bildern erfunden, so ein Vorläufer der Piktogramme. Wir kennen das ja von Hinweisschildern in Flughäfen zum Beispiel. Und als Beispiele zeigt Paul Galloway in diesem Buch die Symbole für Frau und für Fabrik, die sich Otto Neurath vor knapp 100 Jahren überlegt hat. Und das ist wirklich nah dran an den Emojis, die dann Shigetaka Kurita sich ausgedacht hat und die wir heute noch verwenden.
Und die sehen ja wirklich toll aus. Wir haben die beide auch gerade schon nochmal angefasst. Erzähl doch mal, wie dieses Buch eigentlich aussieht. Also wie vergrößert die sind da drin?
Also wirklich stark vergrößert. Auf einer so einer kleinen quadratischen Seite sind nur 4 Bildzeichen zu sehen. Und dafür musste er sie eben um ein Vielfaches vergrößern. Ich habe aus Spaß mal nachgemessen. Ein Pixel im Buch hier ist so ein richtig dickes Viereck, 4x4 Millimeter. Da wird jede diagonale Linie zu so einer Treppe. Ich fand, das hat seinen Reiz, mal diese eigentlich viel kleineren Bildchen mal so ganz groß zu feiern. Also Sonne, Wolke, Regenschirm. Viele denken ja nur an die Smileys, aber hier gibt es Symbole, Cocktailglas, Kaffeetasse. Und ich fand es erstaunlich, wie ähnlich diese Zeichen von 1998 doch den sehen, die wir heute noch benutzen, nur dass wir jetzt viel, viel mehr haben. 2.500 und ich gebe es zu, ich verschicke auch jeden Tag bestimmt ein Dutzend.
Also Daumen hoch für dieses kleine Buch.
Absolut.
Anne Kolik war das, hat uns das Buch Emojis von Shigetaka Kurita vorgestellt von Paul Galloway. Erschienen ist es beim Hartje Kanz Verlag in der deutschen Übersetzung von Sophia Blind. 88 Seiten hat das Büchlein und es kostet 18 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Britta Malke und lese gerade Hamster im hinteren Stromgebiet von Joachim Meyerhoff. Ja, das Buch fasziniert mich sehr von der Sprache und es ist offensichtlich ein sehr, sehr persönliches Buch. Also es handelt sich um seinen Schlaganfall, den er mit 51 ganz überraschend bekommen hat und auf der Intensivstation landet und er extrem mit Ängsten zu tun hat. Kann also nicht mehr schlafen des Nachts, auch auf der Intensivstation kriegt er alles mit und es geht auch ganz viel um Liebe, um die Liebe zu seinen Kindern. Und zu seiner ersten Frau, die er verlassen hat, für eine zweite Frau. Und mit all diesen ganzen Problemen versucht er sich zu beschäftigen. Und das auf eine wunderbare Art und Weise. Mit ganz viel Humor. Sehr skurrile Geschichten finde ich auch zum Teil. Wenn man Probleme hat und Ängste hat, ist das sehr hilfreich, finde ich jedenfalls.
Britta Malke liest in Stade Hamster im hinteren Stromgebiet von Joachim Meyerhoff, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. 320 Seiten kosten 24 Euro. In seiner Heimat Russland ist Eduard Limonow eine Legende. Der Schriftsteller und Politiker hatte viele widersprüchliche Seiten. Er galt als Enfant terrible der russischen Literatur, unter anderem wegen autobiografischer Romane wie It's Me, Eddie. Er hat aber auch ein heftiges und exzessives Leben geführt in New York und Paris. Er wechselte vom extrem linken ins extrem rechte Lager und gründete die umstrittene nationalbolschewistische Partei in Russland. Ein schillerndes Das Leben, also dem sich der französische Schriftsteller und Drehbuchautor Emmanuel Carrère in seiner Romanbiografie Limonow annähert. Und dieses Buch wiederum hat den russischen Regisseur Kirill Serebrennikov zu einem Film inspiriert, der am Wochenende bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere hatte. Wir sind jetzt mit Anke Lewicke verbunden und Sie sitzen ja auch tatsächlich im Studio von Radio France im Palais du Festival in Cannes, oder?
Ja, bonjour Andrea, comment allez-vous?
Ah, très bien, merci. Aber wir wechseln jetzt lieber ins Deutsche, weil sonst so gut ist mein Französisch nicht mehr.
Meins auch nicht.
Wie schon gesagt, bei dem Buch, das ist ja eine Romanbiografie. Wie lässt sich denn diese Literaturgattung überhaupt auf die Leinwand adaptieren?
Ja, das ist schon sehr schwierig. Also das Bemerkenswerte an dem Buch ist doch, wie sehr sich Emmanuel Carrère als Künstler, aber auch als Mensch selbst einbringt. Und sein Interesse an der Sowjetunion, an Russland, wurde ja durch seine Mutter geweckt, die Historikerin an der Universität war in Sorbonne, die selbst aus Osteuropa kam. Also deshalb überhaupt diese Interesse an Limonow. Und man lernt ihn hier kennen, da ist er schon ein bekannter Schriftsteller in Moskau und dadurch wird aber was ausgespart, was im Buch sehr, sehr viel Platz einnimmt, nämlich die Kindheit und Jugend in Charkow von Limonow in der Ukraine. Und das ist eine Kindheit, die man sich eigentlich nicht so im Sozialismus vorgestellt hat. Das ist Verwahrlosung, das ist Überlebenskampf, das ist Trinkerei, das ist Sex und noch Aggression. Also das lässt er alles raus und dieses Kapitel braucht man aber eigentlich, um diese Figur überhaupt zu verstehen. Und das ist so ein bisschen schade. Und auch das, wie Limonow sich selbst positioniert innerhalb der sowjetischen Literatur, dass er kein Dissident sein möchte, dass er aber auch kein offizieller Schriftsteller sein möchte. Und dann hat er Lesungen, eben so geht der Film los in Moskau, aber er möchte des Landes verwiesen werden und dann geht es eben ab nach New York, ja, und dann fängt eben so ein reiner Exzessfilm an, Sex, Drugs and Rock'n'Roll.
Was hätte denn Kirill Serebrennikov anders machen sollen?
Was er andere, ja, vielleicht nicht nur eine Biografie bebildern, sondern vielleicht einfach das System, die Struktur von dem Buch zu übernehmen. Also vielleicht wäre da auch ein filmisches Essay besser gewesen. Also wie gesagt, Emmanuel Carrère bringt sich ja selbst als Person und Künstler immer wieder ein und hat sehr viel recherchiert, Archivmaterial von Limonow geguckt, was es ja auch reichlich gibt, Radios, Interviews, Fernsehaufnahmen. Und dann hätte man damit vielleicht arbeiten können in dem Film. Also erstmal was Dokumentarisches und dann in nachgestellten Szenen einfach sich der Figur noch weiter annähern können, andere Interpretationen zulassen. Genauso macht es ja Carrère. Aber hier wird eigentlich eine Biografie nur so abgehakt, was so ein bisschen schade ist und so wichtige Sachen eben, dass er damals zum Beispiel, der Limonow eben in den Jugoslawienkrieg teilgenommen hat, da hatte er ja schon so einen kleinen politischen Wandel, wie wieder ins rechte Lager. Und dass er mit Karacek eben an der Beschießung Sarajevos teilgenommen hat, das kommt alles in dem Film nicht vor. Da gibt es aber diese Szenen aus Dokumentarfilm. Und da ist der Film dann so ein bisschen unterbemittelt und lässt es eben lieber so bei dieser schildernden Figur Limonov, der man so gut folgen kann, wie er eben durch New York zieht, wie er Andy Warhol trifft. Also da macht es sich der Film so ein bisschen einfach, aber ich muss sagen, Emmanuel Carrère hat einmal einen kleinen Gastauftritt in dem Film, interviewt dann tatsächlich Limonov und dann sagt er ihm quasi, deine Heimat wird dich immer wieder einholen. Und das kommt in dem Film dann immer wieder vor durch so russische folkloristische Klänge. Immer wenn der Film nicht weiter weiß, kommen diese Klänge.
Aber ich frage mich jetzt, ob das überhaupt funktionieren kann, wenn man dann jetzt eben diese Romanbiografie gar nicht gelesen hat. Funktioniert denn der Film dann überhaupt?
Naja, er ist sehr gut gemacht. Also Serebrennikow versteht ja sein Handwerk. Er hat viele Schauwerte. Also man fühlt sich wirklich wie im New York der 70er Jahre, ist so mittenmann im Underground. Aber von dem Existenzkampf, den Limonov damals geführt hat, ist dann wieder keine Spur. Man ist auch in Moskau der 80er Jahre, das ganze Graue. Das ist schon alles sehr gut in Szene gesetzt. Aber trotzdem bleibt die Figur so oberflächlich schillernd. Also da fehlt doch irgendwie eine Inspiration. Auch als Spielfilm hätte der Film viel weiter gehen können, offenere Blicke entwerfen können und auch diesen politischen Sinneswandel nicht nur so plakativ darstellen. Und manchmal macht sich der Film dann total leicht. Also der Zerfall der Sowjetunion, da sieht man dann erst den Fall der Mauer, dann sieht man Szenen von der Solidarność, dann sieht man Jelzin und Gorbatschow und das war's dann.
Bleibt denn trotzdem irgendwas von dem Geist dieses Buches auch in dem Film erhalten?
Ja, wenn ich jetzt so harsch bin, ist es einer der vielen Filme, die in Cannes optisch viel hermachen, aber die Geschichte hinterherhinkt. Und wenn man es schon nicht als Essay oder dokumentarische Arbeit machen will, dann hätte doch Serebrennikow, der ja vielleicht doch eine ähnliche Geschichte hat wie sein Held, sich selbst mit reinbringen können. Er weiß ja selbst, wie es ist, wenn man als Künstler in Russland verfolgt wurde. Das hat er ja alles selbst erlebt. Er weiß, was es heißt, in der Emigration zu leben. Aber selbst dieser persönliche Blick fehlt in diesem Film. Und ich kann nur einfach sagen, dieser Film rauscht so an einem vorbei. Das war es dann auch.
Anke Lebecke war das live aus Cannes über die Verfilmung von Emmanuel Carrères Roman über den russischen Schriftsteller und Politiker Limonov. Vielen Dank für dieses Gespräch.